Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser auferstandener Herr, der bei uns sein will. Amen. Gott, aller Schöpfung heilger Herr, zu deines Reiches Glanz und Ehr hast du der Engel Schar bestellt? Ich weiß wirklich nicht, liebe Gemeinde, wie es Ihnen beim Singen dieses Liedes eben ergangen ist. Eine wunderschöne Melodie, gewiss, gut zu singen. Ein französischer Musiker des 16. Jahrhunderts hat sie komponiert und sie klingt vermutlich noch genauso schwungvoll und lässt sich so gut singen wie vor 400 Jahren. Aber der Text, liebe Gemeinde, Engel um Gottes Thron, stark und rein, mit Weisheit angetan, sie brennen, leuchten, beten an. Und mittendrin Michael, der Erzengel, die Dompredigerin hat es eben gesagt, als ich noch wegen Bombendrohung am Landwehrkanal stand. Die Dompredigerin hat es gesagt, Michael, dessen Fest wir heute feiern, wie seit dem 5. nachchristlichen Jahrhundert. Glücklicherweise, liebe Gemeinde, glücklicherweise bin ich nicht nur inzwischen hier, sondern glücklicherweise müssen wir auch nicht darüber spekulieren, wie es um Gottes Thron aussieht, ob er überhaupt, wie einstens der Kaiser drüben im Schloss auf einem Thron sitzt und wer da um einen Thron versammelt ist. Der Predigttext, den die Weisheit einer Kommission für den heutigen Festtag des Michael ausgesucht hat, dieser Predigttext lenkt unseren Blick mitten auf den Alltag, auf eine ganz und gar alltägliche Szene, wie sie heute und gestern und morgen passiert sein könnte und immer wieder passieren könnte. Vielleicht nicht in Berlin, aber an vielen Orten in der ganzen Welt Alltag, ein Mensch reitet auf einem Esel. Vielleicht Sie auch schon mal. Alltag, ein Mensch reitet auf einem Esel. Vielleicht auch deswegen, weil es für ein kostbares Pferd oder ein Auto gerade nicht reicht, aber für einen Esel. Ein Mensch reitet auf einem Esel, genauer gesagt auf einem weiblichen Esel, einer Eselsstute. Und dieser Esel, liebe Gemeinde, benimmt sich so, wie sich eben so ein Esel benimmt. Sprichwörtlich, störrischer Esel. Störrischer Esel, der Esel weigert sich, den vorgesehenen Weg zu laufen. Plötzlich weigert er sich und galoppiert einfach neben dem Weg, statt auf dem Weg ins Feld. Der Reiter nimmt die Gerte und schlägt den Esel und zerrt ihn auf den Weg zurück. Der Weg führt weiter durch Weinberge, halbhohe Mauern säumen den Weg. Der störrische Esel drängt sich auf eine Seite, an die Mauer, und klemmt dabei dem Reiter den Fuß ein. Und er schlug noch mehr. Und schließlich wird der Weg noch enger und die Eselsstute will gar nicht mehr und kniet sich auf ihre Vorderhufe und weigert sich überhaupt noch weiter zu laufen. Alltag. Vielleicht nicht Alltag beim Berlin-Marathon und vielleicht nicht Alltag in unserem Stadtzentrum, aber schon in den Außenvororten und den Dörfern der Mark und an vielen Orten dieser Welt störrische Esel, sprichwörtlich störrische Esel, die irgendwann nicht mehr weiter wollen. Nun gibt es vielleicht, liebe Gemeinde, einige unter uns, die haben Erfahrung mit Eseln und wissen, dass Esel eigentlich von sich aus gar nicht störrisch sind, sondern gutmütige Tiere, zäh und leistungswillig. Jedenfalls dann, liebe Gemeinde, wenn sie gut behandelt werden. Vor vielen Jahren bin ich selbst einmal auf einem Esel geritten, einen ganzen Tag lang in Ägypten, als es unendlich heiß war und ich sehr dankbar war über eine große Ausgrabung, einen ganzen Tag lang nicht zu Fuß in der Hitze laufen zu müssen, sondern auf einem Esel reiten zu dürfen. Dieser Esel brachte mich einen ganzen Tag lang freundlich über die Ausgrabungsfläche. Vielleicht auch deswegen, weil der Eseltreiber die Gerte nur ganz sparsam einsetzte, um dem Esel den Weg zu zeigen oder um ihn zum Stehen zu bringen. Geschlagen hat er ihn nie. Und so war das Tier auch nie störrisch. Und sonderlich dumm, liebe Gemeinde, hat es auch nicht gewirkt. Aber Redensarten wie die vom störrischen und dummen Esel haben vermutlich trotzdem ihre Gründe. Und natürlich gibt es neben den arbeitswilligen, klugen Eseln auch störrische und dumme Tiere. Vielleicht ahnen Sie oder wissen Sie, liebe Gemeinde, schon länger, dass die Alltagsgeschichte vom störrischen Esel, auf die ich jetzt schon länger anspiele, in der Bibel steht. Gar nicht nur meine eigene Erfahrung an einem heißen Sommertag in Ägypten ist, sondern in unserer Bibel steht, genauer im Alten Testament in der hebräischen Bibel, im 4. Buch Mose, im 22. Kapitel. Es ist die berühmte Geschichte von Bileams Esel. Auf den ersten Blick eben wirklich eine Geschichte mitten aus dem Alltag. Ein Mann namens Bileam reitet irgendwo im heutigen Jordanien auf einem Esel. Und der bockt, wird geschlagen und stellt irgendwann die Arbeit vollständig ein, fällt auf die Vorderläufe und die Hufe. Die Geschichte von Bileams Esel, liebe Gemeinde, wirkt auf den ersten Blick wie irgendeine Geschichte von einem störrischen und dummen, vielleicht auch einfach nur von einem etwas erschöpften, müden Esel. Schlagen hat keinen Sinn. Da geht es so wenig weiter, wie es vorhin in der Schlange ging, in der ich auf die Räumung einer Bombendrohung wartete. Es hat keinen Sinn, es geht einfach nicht weiter. In diesem ganz und gar alltäglichen Augenblick, ich habe es vorhin erlebt, geschieht nach dem Bericht der Bibel etwas ganz und gar nicht Alltägliches. Denn der Esel fängt an zu sprechen. Und er beschwert sich wie im Märchen darüber, dass der Reiter ihn so arg geschlagen hat. Und da setzt der Predigttext für unseren heutigen Sonntag ein. Die Eselin sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin? auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? Warum schlägst du mich? Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zur Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Da sprach die Eselin zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, so mit dir zu treiben? Da sprach Bileam, nein. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er einen Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit dem bloßen Schwert in seiner Hand. Und Bileam neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, dir zu widerstehen, denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, wollte ich dich jetzt töten, die Eselin aber am Leben lassen. Da sprach Bileam zum Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Ich hab's ja nicht gewusst, dass du mir entgegenstandest auf dem Wege. Und nun, wenn's dir nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes als was ich zu dir sagen werde, sollst du reden. So zog Bileam mit den Fürsten Balaks. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Nicht wahr, liebe Gemeinde, verkehrte Welt, wie eben im Märchen. Der Esel, die Eselstute, die Eselin, das Tier, wir merken das jetzt, ist in Wahrheit gar nicht störrisch oder dumm. Dumm und störrisch ist der Reiter. Ist Bileam, der unbedingt seinen Weg weiter reiten will, der ins Verderben reiten will. Nichts und niemand kann den Bileam scheinbar aufhalten, diesen Weg ins Verderben weiterzugehen. Er will sich mit der Gerte, die er auf den armen Esel schlägt, den Weg gleichsam freischlagen und prügelt auf das arme Tier ein. Der kluge Esel unternimmt alles, damit Bileam einhält auf dem Weg des Verderbens. Der kluge Esel unternimmt alles, dass der störrische Reiter nicht weiter reitet auf dem Weg des Verderbens. Er verlässt den Weg und geht ins Feld. Er drückt den Reiter an die Weinbergmauer. Er kniet sich einfach auf dem Wege hin und will nicht weiter. Und das alles, liebe Gemeinde, nur um Bileam davon abzuhalten, störrisch und dumm einen Weg weiterzugehen, der ins Verderben führt. Ist das wirklich Märchen? Ist das wunderbar und wundersam? Nein, ich glaube, liebe Gemeinde, das ist auch wieder eine Geschichte, die mitten aus unserem Alltag stammt. Immer wieder, ich habe das erlebt, versuchten Menschen und Umstände, mich abzuhalten, einen Weg ins Verderben zu gehen. Heute sagte ein Polizist zu mir, wenn Sie hier durch wollen, sind Sie schneller im Himmel beim Herrn, als das im Dom je möglich wäre. Immer wieder, liebe Gemeinde, halten uns Menschen ab, Wege zu laufen, die uns ins Verderben führen. Aber immer wieder lassen wir uns nicht abhalten und wir rennen ins Verderben, blind. Ich könnte jetzt weiter erzählen, nicht nur von der Bombendrohung gerade eben, sondern ich könnte von meiner Frau erzählen, die mich immer wieder einmal im Leben davor bewahrt hat, etwas zu machen, was mir nicht gut bekommen wäre. Meine Frau, die mich von Wegen abgehalten hat, die mich wahrscheinlich nicht gleich ins Verderben geführt hätten, aber die mir nicht gut getan hätten. Und vermutlich, liebe Gemeinde, kennt ja jede und jeder unter uns solche Umstände, solche Situationen, solche Menschen, bei denen wir gewarnt werden, bestimmte Wege einzuschlagen. Und spätestens nach einer Weile, wenn wir die Lage übersehen, sind wir tief dankbar dafür, dass uns jemand von einem bestimmten Weg, von einer bestimmten Entscheidung abgehalten hat. Gut, dass ich dieses Berufsangebot nicht angenommen habe. Gut, dass ich diese Sache nicht gekauft habe. Gut, dass ich diesem Menschen nicht vertraut habe. Vielleicht auch gut, dass ich nicht über die Potsdamer Brücke mit dem Kopf durch die Wand vorhin wollte. Ich selbst, wir alle miteinander sehen das häufig auf dem Weg nicht ein. Aber uns stellt sich Gott sei Dank jemand in den Weg und verbaut mir den falschen Weg und hält uns vom falschen Weg ab. Wie gesagt, liebe Gemeinde, ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, was Bileam da erlebt. Jemand stellt sich einem in den Weg und manchmal ist es ein Tier, das eigene Haustier. Der Hund, die Katze, Ehepartner, Kinder, Freundinnen und Freunde, wildfremde Menschen, irgendein Zeichen auf dem Weg, ein Zeichen auf der Wand. Das hält uns von Wegen ab, die wir unbedingt laufen wollen und die sich im Nachhinein als ziemlich falsche Wege, als Irrwege herausstellen. Und nun, wenn's dir nicht gefällt, will ich wieder umkehren, sagt Bileam. Ganz begriffen hat er's offenkundig noch nicht, aber er folgt der Gewalt, mit der er vom falschen Weg abgehalten wird. So betrachtet, liebe Gemeinde, erzählt die alttestamentliche Geschichte von Bileam und seinem Esel, der Predigttext aus der hebräischen Bibel, nur eine Alltagsgeschichte. Uns wird geholfen, auch wenn wir uns gar nicht helfen lassen wollen. Spät begreifen wir, dass die, die sich uns in den Weg stellten, zu unserem Besten gehandelt haben und uns von Wegen abgebracht haben, die zu gehen uns nicht gut getan hätte. Natürlich will uns die biblische Geschichte nicht nur einfach an Alltagserfahrungen erinnern. Da müssten wir ja nicht in den Dom gehen dazu. Der eigentliche Kniff dieser Geschichte, und deswegen ist sie heute Predigttext, ist natürlich die Verbindung von Esel und Engel. Ist die Verbindung unseres eigenen Alltags mit den Engeln. Die Geschichte sagt, der und die, die sich uns auf unseren Wegen entgegenstellen, sind in Wahrheit ein Engel und die Engel, sind in Wahrheit die Engel Gottes. Bileam ist auf einer Straße seines Lebens unterwegs, die geradewegs ins Verderben führt. Details tun jetzt gar nichts zur Sache. Bileam ist auf einer Straße unterwegs, die geradewegs ins Verderben führt, aber es ist in Wahrheit kein störrischer Esel, der ihn zur Umkehr bewegt, sondern der Engel Gottes, der sich ihm zu seinem Heil entgegenstellt. Diese Einsicht, die uns der Predigttext heute am Festtag aller Engel vermitteln will, ist natürlich nicht besonders alltäglich. Aber sie passt zu dem Sonntag, wo an die Engel erinnert werden soll. Also doch am Schluss noch ein paar Worte, nicht nur über Alltag in Berlin und Ägypten, sondern über Engel. Bileam, liebe Gemeinde, kann den Engel Gottes so wenig sehen, wie wir Engel Gottes in ihrer eigentlichen Gestalt sehen können. Normalerweise ist die eigentliche Gestalt der Engel für uns wie für Bileam unsichtbar, so wie Gott für uns unsichtbar bleibt, mindestens in diesem Leben unsichtbar bleibt. Und die Engel gehören nun einmal in die Sphäre Gottes. Aber, liebe Gemeinde, wir können ahnen, dass hinter manchen Menschen und manchmal sogar hinter Tieren wie einem störrischen Esel in Wahrheit ein Engel steckt. So wie in dem berühmten Film Der Himmel über Berlin ein Engel zu sehen ist, wenn man ihn denn sehen könnte. Und manchmal, liebe Gemeinde, ahnen wir das stärker als im Alltag, so direkt, dass wir zu einem anderen Menschen sagen, da warst du mein Engel. Da warst du mein Engel. Als du mich daran gehindert hast, mit dem Auto zu fahren, als ich schon etwas angeheitert war und zu viele Glas Alkohol getrunken hatte, und wir das Taxi genommen haben, da warst du mein Engel. Und in solchen besonderen Momenten, liebe Gemeinde, ahnen wir, dass uns da nicht nur ein Mensch geholfen hat, die Ehefrau, eine Freundin, die Gastgeberin uns von einem verderblichen Weg abgehalten haben, sondern dass diese Menschen an uns als Gottes Boten gehandelt haben. Nimm ein Taxi. Ein Mensch hat an uns als Bote Gottes gehandelt und uns wurde im Nachhinein deutlich, wie gut es Gott mit uns meint. Unser Schöpfer, liebe Gemeinde, will nicht, dass wir ins Verderben rennen. Er schickt uns in der Gestalt von Menschen und manchmal auch von Tieren, seine Boten, Engel. Engel in Gestalt von Menschen, von Tieren und manchmal sogar von störrischen Eseln. Boten Gottes, die uns im Alltag helfen. Darum geht es in der Geschichte, die unser Predigttext ist, in der Geschichte von Bileams Esel. Boten Gottes, die uns im Alltag schützen, helfen, stützen, trösten, bewahren. Daran zu erinnern, liebe Gemeinde, heißt dafür zu danken. Erinnern Sie sich auf dem Weg nach Hause an solche Engel Gottes, die Sie bewahrt, geschützt, getröstet haben. Und wenn wir uns erinnern, an einem solchen Tag der Engel, dann gibt es Grund zu danken. Das kann ja gar nicht verkehrt sein, selbst wenn wir oft nur im Nachhinein begreifen, dass wir es da mit einem Boten Gottes, einem Engel zu tun haben. Da warst du mein Engel. Darum, liebe Gemeinde, weil wir im Nachhinein erkennen, erahnen, dass da mehr als nur ein Mensch mit uns gehandelt hat. Nein, Gott durch seine Boten. Darum feiert die christliche Kirche seit dem 5. Jahrhundert diesen Festtag aller Engel. Und dank Gott dafür, dass wir seine Geschöpfe im Alltag bewahrt und geschützt werden. Dank Gott dafür, dass er Menschen und Tiere und Dinge in Dienst nimmt, um uns seine Geschöpfe zu bewahren. Alles zwischen Himmel und Erde kann uns seine Botschaft als Bote bringen. Eine Kirche, ein Musikstück, eine Pfarrerin dieser Dom, ihr Nachbar, ihr Ehepartner, alles zwischen Himmel und Erde kann seine Botschaft bringen und sein Bote sein. Ein Engel eben. Daran sollten wir uns ab und zu und jedes Jahr am 29. September erinnern. Dafür sollten wir ab und zu und in jedem Fall am 29. September dankbar sein. Nun erinnern wir uns heute nicht nur an alle Engel, sondern an einen besonders, an Michael. Michaelis ist nur die lateinische Form, und so haben heute alle, die Michael heißen, Namenstag. Herzlichen Glückwunsch. Der hebräische Name Michael stellt uns eigentlich eine Frage. Der hebräische Name Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Michael, wer ist wie Gott? Und diese Frage, liebe Gemeinde, ist natürlich eine rhetorische Frage. Niemand außer Gott ist wie Gott. Was für eine Frage. Darum ist er ja Gott. Der alleinige und einzige Gott, unser Gott. Michael, liebe Gemeinde, ist, jedenfalls dann, wenn man die Frage, wer ist wie Gott, versteht, Michael ist ein Bote Gottes, allein dadurch, dass er uns mitten im Alltag eine Frage stellt und daran erinnert, dass wir einen Gott haben, der uns ins Leben gerufen hat, im Leben hält und nach unserem Tode wieder neu sein Leben, das Leben bei ihm schenken will. Jeder Michael, vielleicht sitzen einige unter uns, macht uns durch diese Frage dankbar für Gott. Jeder Michael ist ein Gottesbote, eine rhetorische Frage, die ins Danken bringt. Wir haben eben als Lesung im Gottesdienst eine Geschichte über Michael gehört, über seine besondere Kraft im Himmel und auf Erden. Wegen solcher biblischen Überlieferung tragen viele Kirchen auf der ganzen Welt seinen Namen. Vor allen Dingen in Süddeutschland stehen ganz viele Statuen, auf denen Michael mit dem Speer den Drachen bekämpft. Und lange galt er auch als Patron von ganzen Nationen. Michael, der Erzengel der Deutschen, der Schutzpatron unseres Landes. Mannhaft, mit Rüstung und Schild, hält er beispielsweise Wache vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Solche martialischen Bilder, liebe Gemeinde, von einem gerüsteten Engel mit Speer und Schild irritieren heute eher. Da muss ich, glaube ich, nicht viele Worte machen. Aber, liebe Gemeinde, wäre es nicht gut, wenn unser Land einen Schutzpatron hätte? Wenn in den vielfältigen Krisen unserer Zeit jemand dastünde, um alle die von Wegen abzubringen, die unterwegs sind auf Wegen, die ins Verderben führen? Wäre es nicht gut, einen Schutzpatron zu haben? Auch ein Michael, liebe Gemeinde, können wir nicht sehen, wie alle Engel. Aber in den letzten Tagen haben wir beispielsweise 8 Männer und Frauen gesehen. Die gehören zum Thüringer Verfassungsgerichtshof und haben störrische, dumme Esel in einem Landesparlament von Wegen abgehalten, die ins Verderben geführt hätten. Waren diese Berufs- und Laienrichter jetzt Gottes Engel oder einfach nur kluge Menschen, die entschieden haben, was nach Recht und Gesetz nun einmal entschieden werden muss. Wir haben, liebe Gemeinde, bis zum Michaelistag 2025 Zeit, über diese Frage nachzudenken. Und wie auch immer wir sie beantworten, ich bin sicher, dass uns in den nächsten 12 Monaten in menschlicher Gestalt und vielleicht auch in der Gestalt von Tieren und ja, vielleicht auch in der Gestalt von störrischen Eseln Engel begegnen werden, die uns von Wegen abhalten werden, die wir dringend verlassen sollten. Vermutlich sogar ein Michael, einer, der einfach nur eine kluge Frage stellt, eine rhetorische Frage. Vertraut den neuen Wegen. Heilsame Begegnungen mit seinen Engeln schenke uns Gott, der Herr, nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.